Medizin für Mitdenker.
Der etwas andere Gesundheitspodcast
mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Heute im Podcast geht es mal wieder um das Thema Impfen. Genauer gesagt geht es um einen neuen Impfstoff, der jetzt kommt.
Ja, es geht um den RSV-Impfstoff mRESVIA oder Resvia, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, von Moderna. Moderna kennen wir ja noch aus der Covid-Zeit. Und Moderna war ein Mod-RNA-Impfstoff, also mit modifizierter RNA. Man sagt ja ganz gerne mRNA, aber eigentlich ist es eine Mod-RNA, weil die RNA modifiziert ist. Die wird schlechter abbaubar und die hat Speicherstellen, die normale mRNA nicht hat. Kann also dann auch länger im Körper bleiben. Wir wissen also, dass mRNA, Mod-RNA genauer, monatelang nachgewiesen wurde in Zellen. Und auf dieser Art zu impfen, baut jetzt diese neue Impfung auf gegen das respiratorische Syncytialvirus. Das ist RSV, das ist diese Hustenerkrankung, die so oft aufgetreten ist.
Darf ich jetzt gleich mit einer ganz kritischen Frage beginnen? Weil die Covid-Impfstoffe waren ja Notfallzulassungen. Das heißt, ich glaube, die haben bis heute noch gar keine richtige Zulassung, wenn ich richtig informiert bin, oder müssten wir nachschauen. Auf jeden Fall waren das Notfallzulassungen. Normalerweise dauert das jahrelang, bis ein Impfstoff erprobt ist und als sicher auf den Markt kommt. In vielen Fällen sogar jahrzehntelang.
Ja, genau. Und das ist schon erschreckend. Und eigentlich müssten wir jetzt erstmal analysieren, was hat eigentlich diese Mod-RNA-Impfstoffe eigentlich gemacht? Denn wir sehen ja in der Praxis, dass da doch einiges passiert ist, auch wenn das offiziell nicht thematisiert wird. Aber da müsste man erstmal drüber reden. Das müsste man erstmal analysieren. Zum Beispiel sind auch wieder in diesem Impfstoff Lipid-Nanopartikel drin. Und diese Lipid-Nanopartikel, von denen wissen wir, dass sie sich ganz schnell im Körper verteilen und dass sie überall zu Entzündungsreaktionen führen. Und ja, das ist schon irritierend, dass aufgrund dieser Technik neue Impfstoffe produziert werden. Natürlich ist es total billig, weil man hat die Technik, man weiß jetzt, wie man das machen will. Und ich habe extra nicht gesagt, wie es geht, weil ich finde nicht, dass es geht. Also ich bin damit sehr unglücklich und ich finde, wir müssen damit noch sehr aufpassen und erstmal alles klären, was da im Hintergrund an Fragen ist, die nicht beantwortet sind.
Wenn so eine ständige Impfkommission eine Empfehlung ausgibt, dann muss sie ja Gründe dafür liefern oder sie muss irgendwelche Informationen haben, dass sie eine solche Entscheidung treffen kann.
Ja, das ist in dem Fall nämlich so, dass die STIKO sich hauptsächlich auf Daten des Herstellers stützt. Und das ist echt erschreckend. Es gibt noch eine kleine zusätzliche Studie, aber die Hauptdaten kommen aus den Daten des Herstellers. Und da fragt man sich ja eigentlich, ja, wenn mir eine Waschmittelfirma sagt, ich soll Persil kaufen, weil sie festgestellt haben, dass 99% der Anwender zufrieden damit sind und es ganz toll finden, kaufe ich dann wirklich Persil? Also ich meine, das ist doch echt, also...
Ja, ein schöner Vergleich. Aber gibt es irgendwelche Studien?
Ja, es gibt diese kleine randomisierte, kontrollierte Studie. Aber sonst gibt es da nicht viel. Die Datenlage ist ziemlich gering. Und es hieß anfangs, oder es heißt eigentlich, dass diese Impfung vor Hospitalisierung und Todesfällen schützen soll. Also, dass eben die Leute nicht so oft ins Krankenhaus kommen sollen und dass nicht so viele sterben an RSV. Jetzt gab es aber zwei Punkte. Einmal hat man darauf gar nicht untersucht.
Okay. Und
das verschlägt mir dann die Sprache. Ja, also es gab keine Untersuchungen in Bezug auf Hospitalisierung und Todesfälle. Es gab nur eine Untersuchung, die verglich, wie ist es mit der Symptomatik, nimmt die ein bisschen ab. Und da gab es ein bisschen einen Unterschied. Aber die Frage ist dann eben, womit erkauft man sich das, ne? Wir wissen, wie gesagt, noch offiziell noch nicht richtig, was die Covid-Impfstoffe oder diese ganzen Mod-RNA- und mRNA-Impfstoffe machen und wieso, weshalb, warum. Es gibt viele Arbeitshypothesen, sage ich mal. Aber offiziell heißt es ja, das wäre ja ein toll verträglicher Impfstoff gewesen. Und ja, jetzt machen wir damit mal weiter. Und das ist absolut nicht gerechtfertigt. Und der andere Punkt ist, es gab interessanterweise in dieser Studie vom Hersteller nur eine sehr geringe Fallzahl an RSV-Erkrankungen bei den über 80-Jährigen und bei gebrechlichen Personen. Und da ergeben sich ja auch schon wieder Fragezeichen, ne? Wofür brauchen wir diese Impfung eigentlich? Also ist schon ein bisschen skurril.
Vielleicht noch ein guter Punkt. Für wen wäre denn RSV gefährlich?
Naja, eigentlich sagt man, es ist problematisch für kleine Kinder und für ältere Leute. Aber die meisten älteren Leute hatten ja mit RSV schon Kontakt. Ich meine Vermutung ist, aber das ist jetzt wirklich nur Spekulation, dass sie das jetzt bei alten Leuten ausprobieren und dann als bei den Kindern weitermachen wollen, dass es dann eine Kinderimpfung wird. Ich weiß ja nicht, ob das so passieren wird, aber also ich denke, da muss man schon echt sehr vorsichtig sein.
Gehen wir nochmal auf die Technologie. Wir haben in diesem Podcast auch schon viel darüber gesprochen, immer wieder auch über die Covid-Impfstoffe, dass es manchmal auch schwer ist, zum Beispiel eine Meldung abzugeben beim Paul-Ehrlich-Institut über Nebenwirkungen. Du siehst das in der Praxis, dass es Menschen gibt, die Probleme damit haben. Wie ist denn diese Technologie berücksichtigt oder wird das einfach jetzt hingenommen?
Bei
dieser Zulassung oder bei diesem...
Das wird überhaupt nicht thematisiert. Das ist eigentlich das. Es wird einfach nicht darüber geredet. Es wird unter den Teppich gekehrt. Und das finde ich eigentlich schlimm. Und dann kommt noch dazu, dass die STIKO dann selber sagt zu dieser RSV-Impfung, dass sie insgesamt eine Wirksamkeit hat, die als moderat bis sehr niedrig eingestuft werden kann. Und die Sicherheit als moderat. Das sagt die STIKO zu dieser Impfung. Was soll man denn damit anfangen?
Es gibt kein gutes Gefühl, sage ich jetzt mal. Einfach als Laie, wenn ich sage, es gibt ein durchaus moderates Risiko, aber wahrscheinlich ist der Nutzen noch niedriger.
Genau. Und bei den Fragen nach Einweisung ins Krankenhaus oder Tod antwortet die STIKO wirklich mit den Worten, diese könne mit den aktuell vorliegenden Daten nicht sicher beurteilt werden. Wie kann ich denn sowas dann empfehlen?
Ja, aber ich muss doch wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit bin ich geschützt. Da muss es ja Werte geben und die müssen eigentlich ja sehr hoch sein, also prozentual sehr hoch sein, damit man sagt, ich gehe dieses Risiko ein.
Genau. Also die Frage ist halt wirklich, wie viele Leute im hohen Alter haben denn wirklich ein Problem mit RSV? Ja. Und ja, ich denke, es ist eher ein Kinderproblem. Also kleine Kinder haben das Thema eher. Und der andere interessante Aspekt ist übrigens, wenn wir die Kinder gegen Masern impfen, und die keine Masern durchmachen, beziehungsweise andersrum, wenn die Mütter keine Masern mehr durchmachen und den Kindern keinen Masernschutz übertragen können, dann kriegen die Kinder auch keinen parallelen Schutz gegen RSV-Viren. RSV und Masern sind sich nämlich so ähnlich, dass wenn die Mutter Masern-Antikörper überträgt, die Kinder auch schon gegen RSV geschützt sind. Ja, das ist auch so ein Aspekt, den ich einfach wichtig finde, dass man sowas weiß, ja, dass sowas im Hintergrund ist.
Wir haben heute viele Menschen, das kennst du bestimmt auch aus der Praxis und ich höre es auch ganz viele, die Probleme haben mit ihrem Immunsystem, dass sie irgendwo eine Schwäche haben, dass das nicht so funktioniert. Wie verhält es sich denn da? Da müsste ich ja eigentlich auch irgendwie vorsichtig sein mit dieser Impfung.
Also das Problem ist ja, dass bei diesen Studien Leute ausgeschlossen werden können. Und gerade die Immunschwachen und die Hochaltrigen hat man dann ausgeschlossen. Klar will man mit denen jetzt nicht unbedingt noch Versuche machen, aber... Ja, also irgendwie gehören sie ja dazu. Ja.
Na, und in meiner Gedankenwelt ist ja gerade, wenn es einen Schutz gibt und der funktioniert,
genau,
wäre das ja genau die Gruppe, die diesen Schutz am dringendsten braucht.
Ja, aber diese absolute Risikoreduktion war nach 9 Monaten nur bei 0,44%. Also ja, also man weiß nicht, ob die Impfung wirklich schützt. Und wovor sie schützt, also weil man weiß ja gar nicht diese Endpunkte, die man sich gesetzt hat, wo man gesagt hat, ja, wir wollen eigentlich den Schutz vor Hospitalisierung und vor Tod, von dem weiß man gar nicht, ob es das überhaupt bringt. Und der andere Punkt ist, dass wir auch gar nicht wissen, wie lange ein möglicher Schutz denn überhaupt anhält. Und das wissen wir ja nun von den Covid-Impfstoffen, dass wir da, also das, ja, wir wissen ja nun, dass es überhaupt gar keinen Schutz gab gegen Erkrankung. Also sonst hätte ja nicht jeder, der geimpft wurde, Covid bekommen.
Oder mehrfach.
Oder ja, mehrfach oder sehr viele Leute Covid bekommen. Aber es ist halt auch so, dass diese Antikörpertiter ganz schnell wieder runtergingen. Von denen geht man ja aus, dass sie den Schutz geben, zumindest vor schwerer Erkrankung und Tod. Und deshalb hatte man dann eben auch in Studien gesehen, dass nach 3 Monaten dieser Schutz vor schwerer Erkrankung und Tod schon wieder weg war.
Zu finden. Das wird wieder ein Podcast, wo man auch keinen schönen Schluss findet.
Ja.
Das ist ja auch Sinn dieses Podcasts, immer wieder Fragen zu stellen. Es heißt Mitdenken und ich glaube, das ist jetzt auch in diesem Fall, dass man vor jeder medizinischen Entscheidung sehr genau nachdenken sollte und Fragen stellen.
Fragen stellen und sich informieren. Und da kann ich auch verweisen auf EFI, Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Das ist ein Verein, der sich evidenzbasiert mit Impfungen auseinandersetzt. Danach würde ich mal gucken im Internet. Da findet man auch viele Informationen zu diesen Impfstoffen. Und auf der anderen Seite möchte ich auch dazu aufrufen, dass man gerade, wenn man an alte Leute denkt, die nicht viel rausgehen oder gar nicht mehr raus können, weil sie nur noch im Altersheim sitzen oder so, dass man die gut versorgt mit Vitamin D zum Beispiel und auch mit Magnesium, denn wir sind ein Magnesiummangelland. Und wenn man kein Magnesium hat, dann kann man das Vitamin D auch nicht in die aktive Form umwandeln. Also diese ganzen Sachen müssen beachtet werden. Und wir wissen nun mal, dass es in Altersheim häufiger passiert, dass Leute Mangelzustände haben, was Mikronährstoffe betrifft. Und deshalb sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass die Leute gut mit Mikronährstoffen und mit Vitamin D versorgt sind, damit sie eine gute Abwehr haben.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.